Mein Name ist Nathalie und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Startup-Schule.
Ich freue mich, dass ich euch bei eurem Vorhaben, egal welcher Art es auch ist, von Beginn an begleiten und unterstützen darf. Hast du also ein Startup in Planung oder möchtest dich selbst weiterentwickeln oder hast irgendein Vorhaben, bei dem du nicht genau weißt, wie du anfangen sollst, dann bist du bei mir hier genau richtig.
Hey, eine grandiose Entscheidung, dieses Interview zu hören. Ich habe selber super viel gelernt und ich bin mir sicher, dass auch du ganz viel mitnehmen wirst. Ich spreche mit Bernhard Karlhammer, der gerade sein Buch veröffentlicht hat. Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Und sein Podcast heißt auch Startup Hacks und der ist einfach großartig. Gerade Gründerinnen und Gründer können ganz, ganz viel mitnehmen. Er interviewt, genau wie ich, erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, geht der Gründergeschichte so ein bisschen auf den Grund. Und das habe ich jetzt mit ihm gemacht. Und zwar haben wir uns an seiner Geschichte so ein bisschen entlang gehangelt. Er selber hat mehrere Unternehmen gegründet, ist also Serial Entrepreneur, hat ein Exit hingelegt, ja, und hilft jetzt sogar anderen Unternehmen dabei, sich aufzubauen und in Form eines Accelerator-Programms, das er gelauncht hat. Und er hilft Unternehmen insbesondere dabei, mehr Wachstum und Bekanntheit durch die neuesten Sales- und Growth-Hacking-Strategien zu erreichen. Unglaublich viel Mehrwert drin. Bleib auf jeden Fall dabei, nimm Stift und Zettel in die Hand und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und wünsche dir wunderschöne Ostern. Es wird ein Ostergewinnspiel geben bei mir auf Instagram, startup-schule. Ja, und lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da bei iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung natürlich, als kleines Ostergeschenk sozusagen und gebt mir gerne Feedback. Bernhard und ich freuen uns sicherlich und jetzt ganz, ganz viel Spaß. So, herzlich willkommen, lieber Bernhard, im Startup-Schule-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist.
Nathalie, ich freue mich auch mega. Es ist echt richtig cool, heute hier zu sein, weil wir hatten sie ja gerade schon im Vorgespräch. Wir kennen uns ja eigentlich schon so ein bisschen von Social Media. Wir verfolgen so gegenseitig irgendwie unser Leben als Unternehmer, Unternehmerin, was wir so treiben. Und ich finde es einfach mega spannend, was du immer für Updates raushaust. Auch deinen Schritt, den du letztens gegangen bist, sozusagen vom Angestelltentum dann zum Unternehmertum, fand ich echt cool. Und als wir jetzt gerade im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen haben, merkt man dann so, ey, man hat ja dann doch auch viele Überschneidungen und man ist sich in ganz vielen Sachen irgendwie gleich. Und das finde ich immer so cool, wenn man dann mit den Leuten auch wirklich spricht und sie nicht nur liest sozusagen oder ihre Lives sieht oder ihre Stories, sondern einfach dann mal zusammen wirklich spricht und sich sieht. Das finde ich total klasse.
Total. Also das Interview heute ist auch was ganz Besonderes. Ich muss es meiner Community auch nochmal kurz erzählen. Und zwar hatte ich wirklich mal in deinen Podcast reingehört. Wir haben das im Vorgespräch auch gesagt. Unsere Podcasts sind immer irgendwie nebeneinander, wenn man Startup eingibt. Also auch dein Podcast, Bernhard hat einen Podcast, Startup Hacks, werde ich auch verlinken und dich gleich auch noch dazu befragen. Und da habe ich reingehört und habe meinem Geschäftspartner dann gesagt, hey, den musst du mal hören, das ist richtig spannend, er hat coole Leute im Interview und irgendwie 2 Tage später hatte ich Nachricht von dir bei Instagram und ja, das passt natürlich, ist so dieses Law of Attraction, sage ich mal wieder und deswegen freue ich mich natürlich, dass du jetzt hier bist und Bernhard, damit ich die Leute nicht noch länger auf die Folter spanne, die sich denken, ja schön, dass ihr euch kennt, ich möchte ihn jetzt auch mal kennenlernen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie hat so alles bei dir angefangen und wieso bist du, ja mit was bist du unternehmerisch tätig geworden in der Vergangenheit?
Sehr gerne. Nochmal ganz kurz zu dem Punkt, den du gerade erwähnt hast. Das war echt so ein Higher-Level-Ding. Also es war echt, ich habe dich auch gesehen im iTunes-Store, immer neben mich, vor mir. Bei Instagram habe ich dich verfolgt und dann dachte ich mir auch, hey, die Nathalie muss ich jetzt mal anschreiben, weil das sieht echt super interessant aus, was sie macht. Und ich finde es allem so cool, dass du unternehmerisch tätig bist und das feiere ich immer total ab. Und solche Menschen, solche Frauen wie dich im Podcast zu haben oder mit ihnen einen Podcast machen zu dürfen, das finde ich einfach immer total mega. Und dafür bin ich echt auch echt dankbar, dass ich heute bei dir sein darf. Also da nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle.
Sehr gerne. Ja,
puh, das ist echt immer gar nicht so leicht, weil ich mache immer sehr, sehr viele Dinge, aber ich kann dir sagen, wie alles angefangen hat. Und zwar angefangen hat alles, ich bin auch mal sozusagen im Corporate gewesen, also ich war im Corporate Life sozusagen als Angestellter. Ich war damals beim deutschen Sportfernsehen, beim DSF, damals noch in der Geschäftsführung tätig. Und zwar, da hatte ich wirklich das große Glück und auch die Ehre, direkt nach dem Studium direkt da in die Geschäftsführung einsteigen zu dürfen. Und da war mein Job sozusagen, dass ich andere Startups gescoutet habe, die zum Unternehmenskonzern passen könnten sozusagen. Also es war, der Bereich hieß New Business Digital. Und es war damals die Zeit, als so dieses ganze Media for Revenue, Media for Equity Thema hochkam, bei den Fernsehsendern vor allem. Also dass du quasi dich an einem Startup beteiligst, jetzt für die Zuhörer, dass du dich an einem Startup beteiligst als Medienunternehmen und im Gegenzug dafür Unternehmensanteile bekommst oder Umsatzbeteiligung. Und so bin ich dann ganz viel mit verschiedenen Gründern in Kontakt gekommen. Und irgendwann dachte ich mir dann mal, hey, warte mal, wenn die Jungs und Mädels das alle drauf haben, was zu gründen, dann kann ich das doch auch. Kann nicht so schwer sein. Wenn die das alle machen, dann hey, let's go for it. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal angefangen, damals noch mit einem Kollegen von mir beim DSF, den Stefan. Da Shoutout an dich, Stefan. Das war echt eine lustige Zeit. Und zwar haben wir da unser erstes Produkt, unser erstes Venture sozusagen, war eine Kinderschüssel, mit der Kinder nichts mehr verschütten konnten. Das Ding hieß Jarro Bowl. Und das war so eine Schüssel. Der eine kennt es vielleicht, der eine oder andere. Die Herdplatten in einem Boot, die sind immer so, können so Schaukelbewegungen machen. Ja. Und so war diese Schüssel aufgebaut. Du konntest die 360 Grad drehen in alle Richtungen und der Inhalt ist drin geblieben. Und es war so krass, weil ich habe diesen Artikel damals bei Mashable gelesen, den Blog kennt vielleicht der ein oder andere, und die Überschrift war halt The $1 Million Idea. Und ich dachte mir so, wow, okay, geil. Das Ding holen wir nach Deutschland oder nach Dach, also nach Österreich auch noch, in die Schweiz auch noch, ja, und werden Millionäre. So, und bin zu meinem Buddy eben in der Company, meinte, Stefan, wow, das müssen wir unbedingt machen. Mhm. Ja, dann ging es eigentlich relativ schnell und wir haben da die Rechte dafür bekommen, was gar nicht so easy war. Das hat 4 Monate oder 5 Monate gedauert. Wir haben wirklich Fake it till you make it aufs Höchste betrieben. Es war wirklich krass, weil das war ein großer amerikanischer Konzern. As Seen on TV heißt das, also wie HSE24, QVC, nur noch größer sozusagen in den USA. Und dann kommen halt zwei so junge Typen, die noch nicht mal eine Firma hatten, kommen da an und wollen halt da die exklusiven Rechte dafür haben. Und dann haben wir halt total groß gegambelt, so, ja, wir sind beim Fernsehen, können das und das machen und haben schon total Erfahrung als E-Commerce-Unternehmer etc., haben dann tatsächlich auch die Rights bekommen dafür. Und dann war es ziemlich krass, weil dann haben wir unsere erste Order gemacht und so 6 Wochen später, Natalie, stand auf einmal ein Hochseekontainer, den man kennt von den großen Frachtschiffen, bei uns auf dem Hof, besser gesagt bei Stefan auf dem Hof, in Ismaning, das ist so bei München, so ein Vorort, das war halt ein Wohnhaus und dann steht auf einmal ein LKW da mit diesem Container. Und wir so, okay, shit is getting real. Und wir waren so blauäugig, ich sag's dir, das war so, wir hatten ja nicht mal einen Plan, wo wir das Zeug lagern und die Dimensionen waren uns gar nicht bewusst. Und auf einmal so, ja okay, wir stellen es bei dir im Keller. Dann haben wir schnell den Keller ausgeräumt bei ihm und hatten dann da, keine Ahnung, das waren glaube ich 12.000 Stück. Also es war eine Menge Holz. Es war wirklich, die Kartons waren bis zur Decke hochgestapelt und wir dachten uns nur, oh mein Gott, wie kriegen wir das ganze Zeug los?
Krass, habt ihr denn bis dato dann irgendwie schon Werbung gemacht gehabt oder irgendwie schon mal so geguckt, gibt es da überhaupt hier Nachfrage oder habt ihr es einfach mal so gewagt?
Natürlich nichts, gar nichts.
Okay, krass. Das ist natürlich aber wirklich Unternehmer-Mindset, weil das ist halt Risiko hoch, keine Ahnung, 1.000.
Voll, ich muss sagen, das war tatsächlich dann noch ein bisschen zu viel Unternehmer-Mindset sozusagen. Also da waren wir noch echt ein bisschen blauäugig. Vor allem, es hat nicht lange gedauert und dann kam schon der erste fette Fail beziehungsweise Fuck-up für uns, weil wir wollten natürlich das Produkt anschauen, machen den ersten Karton auf, nehmen das Produkt raus, drehen es um und sehen, warte mal, das ist eine englische Verpackung. Shit, wir haben doch eine deutsche Verpackung geordert, wir haben ja alles übersetzt, machen den Jarro Bowl auf, gucken rein mit einer spanischen Bedienungsanleitung und dann war klar, fucking hell, was machen wir jetzt? Ach, das Ende der Geschichte war, Natalie, dass wir die 12.000 Stück immer jeweils in die Hand nehmen mussten, einen Aufkleber über die englische Verpackung kleben mussten, den wir extra noch designen haben lassen und eine deutsche Bedienungsanleitung in das Produkt reinschieben mussten, weil andersweitig hätten wir es nicht verkaufen dürfen. Also haben wir sehr viele Nachtschichten geschoben, sozusagen, bis wir dann das Produkt auch verkaufen konnten. Das hat dann ganz gut funktioniert. Also ich glaube, wir hatten echt große B2B-Partner, von Winden.de bis natürlich Amazon. Wir haben damals als einer der ersten, glaube ich, Amazon FBA gemacht, das ja heute ganz, ganz, ganz bekanntes sozusagen und ein nettes Geschäftsmodell auch für viele Unternehmer ist.
Ja,
definitiv. Aber haben uns ein großes B2B-Netzwerk aufgebaut, da waren wir beide gut, weil wir eben aus dem B2B-Bereich auch kamen und haben halt viel B2C über Amazon gemacht sozusagen. Und so haben wir es auch geschafft, dann, ich glaube, wir haben am Ende irgendwie so 50.000 Units verkauft, aber es war nicht die $1 Million Idea für uns leider. Deswegen ging es dann weiter.
Ich fühle gerade so mit euch, weil ich so überlegt habe, gerade mit Capskeeper, mit meinem Startup, wir haben ja die Zeitkapseln, und wir haben das halt alles nicht selber gemacht und da war ich schon völlig überfordert mit, keine Ahnung, einem Bruchteil von dem, was ihr da bestellt habt, wenn wir da auf die Verpackung in die Aufkleber drauf machen mussten. Wahnsinn. Okay, und wie ist es dann weitergegangen? Das ist ja ein richtiger Thriller hier.
Ja, es war ein Ride, es war ein Rollercoaster auf jeden Fall. Und dann ging es weiter, dann hatte ich mein nächstes Startup gegründet und das hieß Stylester. Und Stylester war eine Online-Buchungsplattform, da war ich jetzt im Tech-Bereich, also weg vom Produktbereich, sondern Tech, weil meine Jobs dann danach, bin von der Geschäftsführung sozusagen, habe ich gewechselt zu Sport1, zur Online-Plattform. Mhm. Es gab dann ein großes Rebranding, das habe ich auch mitbegleitet, DSF zu Sport1 und habe dann verschiedene Abteilungen aufgebaut, unter anderem damals die Social-Media-Abteilung komplett, eben wo wir TV verzahnt haben mit Online und Social, haben dann ein komplettes Konstrukt gebaut. Aber da war ich auch Produktmanager und Produktowner sozusagen und war sehr technisch auch dann immer wieder drin. Und dann wollte ich Tech machen, unbedingt. Und dann saß ich eines Tages so bei mir auf der Couch und wollte einen Friseurtermin ausmachen und war bei Google, wie man es halt so immer gemacht hat früher, war bei Google, hat 1000 Ergebnisse gefunden, musste dann aber zum Telefonhörer greifen. Und da dachte ich mir, hey, warte mal, warum dieser Medium, warum dieser Bruch, warum muss ich jetzt von online wechseln zum Telefon, um einen Termin auszumachen? Und da kam die Idee für Stylester, eben für die Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine. Mhm. Und ich konnte dann relativ schnell einen Business Angel überzeugen aus meinem Netzwerk, habe dann die Firma relativ schnell auch gegründet, hatte einen externen Entwickler und alles, habe sehr viel selber gemacht, also die ganzen Wireframes selber gebaut, auch die ganze Customer Journey im Endeffekt dann festgelegt, auch selbst. Und dann gab es auf einmal Stylester und ich habe mich wiedergefunden mit einem iPad bewaffnet in der Hand und bin in die Friseurläden reingelatscht und habe die Software verkauft. Ja. Und es war dann so, dass ich es aber relativ lange noch neben dem Job gemacht habe, wie du ja auch, also relativ lange neben dem Job aufgebaut, aber dann kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hey, entweder ich gehe jetzt all in oder ich mache das immer so halbscharig auf bayerisch gesagt weiter und weiß aber nie, was passiert, wenn ich jetzt wirklich zu 100% mich darauf fokussiere.
Ja, und das finde ich jetzt gerade mega spannend. Da musst du unbedingt genauer drauf eingehen, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die diesen Schritt noch vor sich haben, die jetzt gerade zuhören, die sagen, okay, wie lange hat das gedauert? Einfach gib uns mal so einen Einblick, wie lange hat das gedauert? Was hat das mit dir gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Mhm. Und was hat dich dann letztlich wirklich überzeugt? Oder war es dann die Idee und gerade jetzt auch mit Stylester, ob das gerade, dass du gemerkt hast, das läuft und du hast da die ersten auch schon verkauft und hast dann gesagt, okay, jetzt fühle ich mich so sicher, dass ich da jetzt all in gehen kann. Oder bist du generell so ein Risikofreak? Das kann ja auch sein.
Ich bin generell eher der All-in-Typ. Also ich bin dann, entweder gehe ich wirklich rein und mach's mit vollem Herzblut, mit voller Leidenschaft, mit voller Power, weil nur dann kann ich auch sagen, hey, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert, aber ich habe zumindest alles gegeben, was ich konnte, um einfach diese Sicherheit auch zu haben, um eine Idee dann auch schnell ablegen zu können oder ein Projekt und nicht dann lange hinterher zu weinen. Aber die Situation war so, Nathalie, ich bin, wie gesagt, in die Friseurläden reingelatscht und ich bin erst wieder rausgegangen, wenn sie mich entweder rausgeschmissen haben oder unterschrieben haben. Okay. Also wirklich, es ging auch nicht anders. Das heißt, damals waren die Friseure noch ganz weit weg von Software und ich musste dann einen großen Erziehungsauftrag auch leisten. Und hatte dann aber meine ersten Kunden, es hat super funktioniert und bin dann zu meinen Vorgesetzten und habe mich davor schon im Unternehmen wirklich auch schlau gemacht. Es haben schon einige ein Sabbatical genommen und für einen Urlaub, für eine Weltreise, für whatever. Und dann dachte ich mir, hey, Bernhard, warte mal, wenn die ein Sabbatical nehmen können für einen Urlaub, dann wirst du doch deinen Vorgesetzten überzeugen können, dass du für deine unternehmerische Tätigkeit gerne ein Sabbatical bekommen würdest, ein Jahr einfach Fokus auf dein Baby. Und wenn du es nicht schaffst und scheitern solltest, dann kommst du mit einem wahnsinnigen Mindset zurück in diese Company und bist eine totale Bereicherung.
Ja.
Und dann bin ich eines Tages zu ihm gegangen und habe ihm gesagt so, hey, so sieht's aus, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, so sieht's aus, schau mal, ich habe hier das Startup gegründet, alles neben dem Job, schau mal, das ist eine fertige Software, ich habe die ersten Kunden und er fand es mega geil, weil er auch sehr technisch versiert war und technisch affin war, ein Onliner halt. Und dann aber zu mir meinte, hey Bernhard, das ist eine coole Idee und ich habe auch schon 2, 3 Freunde aus meinem Netzwerk, die könnten es auf ein anderes Geschäftsfeld adaptieren, aber das Sabbatical kann ich dir leider nicht geben. Es war für mich so, und es hat wirklich, Nathalie, eine Sekunde gedauert und meine Antwort war, okay, weißt du was, dann kündige ich jetzt sofort, ciao, und ich war weg.
Ach, Wahnsinn.
Es war nicht vorbereitet, der Job war nice, weißt du, und es war gut, es war alles toll. Aber ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache und wenn ich jetzt nicht all in gehe und das ausprobiere, dann werde ich nie wissen, ob mein Baby, das ich da die letzten Monate aufgebaut habe, funktioniert oder nicht. Und das konnte ich mit mir nicht vereinbaren. Das ging nicht.
Das kenne ich so gut. Dann ist doch dieser Wunsch. Also wenn du dir mal vorstellst, so entweder oder, geht nicht. Also dieses, na klar geht's, aber es, ich glaube, ich hätte mir das auch niemals nehmen lassen, so während der Arbeit. Oder sage ich mal dann, dass mir meine Chefin damals gesagt hätte, ja, du musst das eine droppen, um hier weiter arbeiten zu können. Und bei dir wäre es wahrscheinlich so gewesen, du hättest dann nebenher laufen lassen können. Aber irgendwann wäre dann auch der Fokus weg gewesen, denke ich mal, von deinem Startup. Krass, also hast du den Schritt gewagt, aber du konntest ja sicherlich noch nicht leben von dem Startup, oder?
Nee, gar nicht. Du, ich habe dann noch, und so wie es so viele Gründer machen, in irgendwas ist man ja immer gut. Und das kann man auch relativ schnell als Dienstleistung verkaufen. Und so habe ich relativ schnell sozusagen noch Social Media Marketing Beratung nebenbei gemacht, um halt mein Leben zu finanzieren. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, bis ich dann halt auch gesagt habe, hey, ich muss jetzt wirklich vollen Fokus auf das Startup geben, weil sonst funktioniert das nicht.
Ja.
Und wir haben das dann 1,5 Jahre gemacht, hätten dann nochmal eine neue Runde drehen müssen und neues Kapital ansammeln müssen, weil einfach noch der Markt, und es war leider damals so, oft ist es ja auch eine Ausrede, aber es ist tatsächlich eine Ausrede in dem Fall, der Markt war noch nicht bereit, also die Friseure waren noch nicht ready dafür, ihr manuelles Terminkalenderbuch sozusagen gegen Software zu tauschen. Die waren happy, wenn sie ihre Facebook-Seite damals bedient haben oder ihre eigene Website irgendwie halbwegs so managen konnten.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, hey, dieser Lehrauftrag, der ist uns jetzt, das ist uns zu anstrengend und auch zu ungewiss, ob das dann auch funktioniert und auch skaliert dann am Ende. Also haben wir schweren Herzens die Firma liquidiert und zugemacht. Wir waren aber in Summe einen halben Tag und einen Abend traurig, weil am nächsten Tag saßen wir schon wieder beim Notar und haben die neue Firma gegründet. Ja. Und die neue Firma war dann Kinoheld und die ging dann richtig durch die Decke und wurde sehr erfolgreich mit dem wichtigen Grund auch, weil die Zielgruppe, unsere Kinos, die Kinobetreiber schon ganz lange mit Software gearbeitet haben und es gewohnt waren, mit Technik umzugehen. Das war der große Vorteil, weil Kinoheld war oder ist immer noch eine Online- und Mobile-Ticketing-Software für Kinos und die waren sofort, okay, ja klar, ich weiß, für was ich das hernehmen kann, ich weiß, welchen Effekt das hat. Okay, let's go, lass es uns machen.
Mega.
Das war der große Vorteil.
Das ist auch wieder so spannend, dass du hast ja genau das durchlebt, sage ich mal, was in den ganzen Büchern steht, mit dem sozusagen halt, wenn es in die eine Richtung nicht funktioniert, ja okay, dann ist es nicht schlimm, dann geht's weiter in die andere Richtung. Ne? Und dann hast du eben etwas Ähnliches genommen und das jetzt auf die Kinobranche, auf einen anderen Markt, sage ich mal, umgemodelt. Und das hat gut funktioniert. Und das finde ich richtig, richtig cool, dass du da dran geblieben bist. Und ich meine, das mit dem, dass der Markt noch nicht ready war, dass ich meine, heute gibt's ja Treatwell, oder? Ist das nicht sowas in der Art?
Entschuldigung für die Unterbrechung, Nathalie, weil die sind damals mit uns gleichzeitig gestartet. Die sind damals noch Salonmeister.
Ja.
Und es war echt cool. Also ich freue mich auch mega für die Jungs. Die haben ja dann ihre Company an Treatwell verkauft.
Ja.
Die haben das echt super gemacht und die sind dran geblieben. Die hatten den langen Atem sozusagen, hatten aber auch ein bisschen mehr Kapital angesammelt damals. Also wir hatten auch die Telekom als Partner, was für die super war. Also die hatten auch gleich ein gutes Netzwerk sozusagen. Wir waren halt relativ bootstrapped noch, hatten halt einen Angel an Bord und waren noch nicht in diesem State sozusagen. Und wir wollten den Schritt dann auch gar nicht gehen.
Ja. Aber das ist halt spannend, ne? Wie es halt funktionieren kann. Und für dich war das ja dann auch irgendwie trotzdem eine Art Bestätigung, dass deine Idee gar nicht unbedingt schlecht war. Ne? Ich meine, funktioniert aber vielleicht von jemand anderen dann umgesetzt. Und Kinoheld ist ja dann auch durch die Decke gegangen. Mega. Willst du noch ein bisschen zu Kinoheld erzählen? Und gerne auch nochmal, ihr habt zusammen gegründet. Also du hast gerade gesagt, du hast wir gesagt. Wer war das genau? Und was war so der Vorteil, dass ihr das zu zweit gemacht habt?
Genau, wir waren sogar zu fünft, Nathalie. Also wir waren sogar sehr viele. Aber der Grund war, wir waren eine sehr schlagkräftige Truppe. Und zwar waren wir zwei Entwickler, also einmal Frontend, Backend und Mobile sozusagen. Wir waren ein UX- und UI-Designer und zwei so Business-Fuzzis, sagen wir es jetzt einfach mal, ich und mein Mitgründer noch. Mhm. Und es war sehr wichtig, dass wir so viele Founder waren, weil wir dadurch nicht angewiesen waren auf externe Dienstleistungen. Wir konnten alles selbst machen. Weißt du, das war echt der große Vorteil. Wir waren sehr schlagkräftig und jeder wusste, was er zu tun hatte. Und ich bin dann da auch in das ganze Thema Sales noch mehr reingewachsen, weil ich konnte nicht coden, ich konnte nicht designen, ich war nicht der CEO, also blieb nur das Verkaufen übrig. Und glaub mir, es war für mich damals auch so ein Step aus meiner Komfortzone heraus.
Oh ja, das glaube ich.
Weil was ist Sales, ist halt echt ein hartes Pflaster. Ja. Und wenn du anfängst damit, du kriegst sehr viele Ohrfeigen am Anfang und damit musst du halt umgehen können. Mhm. Aber du bleibst halt dran und du wirst immer besser und die Übung macht dich dann und du lieferst dann irgendwann so einen krassen Sales-Pitch ab am Telefon dass es einfach dein Gegenüber nur noch wegbläst und dass er dich fragt, wo darf ich unterschreiben, so. Und das macht dann, das macht Spaß. Weißt du, es ist echt so, es ist wirklich Wolf of Wall Street-like. Es ist wirklich wie im Film teilweise. Ja. Hey, wir saßen in unserem Office und du hast gemerkt, einer ist so fast am Closing und dann closed er und legt auf, reißt die Arme hoch und alle feiern halt voll mit so. Yeah.
Super geil. Das ist so krass. Ich erkenne das gerade so ein bisschen wieder, weil ich gerade so in der Phase bin mit meinem Startup und es ist halt einfach, eigentlich, jetzt reden wir gerade schon wieder über eine andere Sache. Ich hatte dich eigentlich noch was anderes gefragt, aber bei dir ist gerade, du erzählst deine Geschichte und mir kommen so in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob du das auch manchmal hast, wenn du Leute interviewst, in meinem Kopf tauchen so Fragen auf, du willst noch hier einhaken und da einhaken, weil es einfach so viel ist und so spannend auch für Menschen ist, die jetzt gerade irgendwie vielleicht auch so eine Idee haben und sagen, ich möchte damit rausgehen und an dem Punkt stehen, ich möchte es unbedingt verkaufen. Das ist halt, ich sag dann auch immer gerne, ja, am Anfang ist es ja auch so eine Art Klinkenputzen, aber es ist halt auch super geil, wenn dann mal ein Abschluss ist, ne, oder wenn du dann abgeschlossen hast, krass cool. Aber jetzt nochmal zum Team. Ihr habt euch dann gemeinsam im Team gefreut. Das war wahrscheinlich auch eine wichtige Sache, dass ihr das so zusammen zelebriert habt, wenn dann ein Abschluss war.
Total, es war mega wichtig. Und es war auch wichtig, dass wir sozusagen mit der Company davor gescheitert sind und dann Kinoheld rausgegründet haben, weil sich ein großer Teil vom Gründerteam schon über die Company davor kennengelernt hat. Also hätte es dieses Scheitern mit der anderen Firma nicht gegeben, hätte es gar nicht den Erfolg geben können von der anderen Firma. Also es hängt, und es ist immer so, irgendwie hängt alles immer zusammen. Ja. Und man muss es auch oft einfach nur zulassen und man muss es vielleicht auch mal akzeptieren, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Mhm. Aber, und dafür ist es extrem wichtig, vielleicht auch an dich, lieber Zuhörer, dass du dir ein wachstumsorientiertes Mindset zulegst, ein Growth Mindset. Und das heißt, Fehler zu machen ist voll in Ordnung, weil du lernst daraus, du wirst besser dadurch, du wirst eine bessere Unternehmerin, ein besserer Unternehmer, du wächst daraus einfach. Viel schlimmer ist es, wenn du fixed bist und wenn du keine Fehler zulässt, weil dann wirst du immer auf deinem Level bleiben und du wirst nie über dich selbst hinauswachsen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Da fängt alles an, in unserem Kopf geht alles los, weil sobald wir es uns vorstellen können und es bei uns sozusagen im Mindset ist, irgendwann wird es möglich. Irgendwann, du fällst dich sozusagen hoch und das ist in Ordnung. Mhm. Okay, jetzt nochmal zurück zu Kinoheld, bevor ich jetzt nämlich komplett den Faden verliere. Ja, genau.
Ich finde es aber ganz geil eigentlich, Bernhard, dass wir uns so an deiner Geschichte entlanghangeln und zwischendurch immer mal wieder so ein paar Fragen abarbeiten. So hatte ich das auch noch nicht bisher, aber ich finde es richtig cool. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich ab und zu unterbreche und ein paar Fragen reinwerfe, weil es einfach voll mega spannend ist. Ja.
Voll gern, bitte, bitte. Also warte, dann genau, wir haben dann die Firma gegründet und sind dann relativ schnell mit unserem ersten MVP gestartet und da auch ganz im Ernst. Unser erster MVP waren Screen Designs. Das waren Designs, die wir halt als Clickdummy hatten. Und mit den Dingen sind wir zu den ersten Kunden. Und das war natürlich auch so. Ja, mal gucken, was passiert. Aber hey, und das Krasse war, wir saßen mit diesen Clickdummies bei einem der größten Verleiher oder bei dem größten Verleiher der Welt. Also ich darf jetzt keine Namen sagen, aber den kennt man. Die machen gern so Kinderfilme und die machen aber auch gern so Actionfilme mit so Superhelden und so, also ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist. Da saßen wir da mit so einem Clickdummy, weißt du, und wir sind halt da mit ganz großen Cojones, sage ich jetzt mal, reinmarschiert.
Ja, ja. Halt darf ich dir auch nochmal nachhaken, ehe du weitermachst? Gerade so eine Situation überfordert dann ja viele. Ne? Die sagen jetzt, okay, da muss ich wirklich mit so großen Cojones da reingehen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die habe. Also wie seid ihr überhaupt da reingekommen in die Situation? Habt ihr da angerufen und gesagt, hey, wir würden euch gerne was vorstellen? Oder wie war das? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich muss ja schon, also ich sag manchmal so dieses ja, voranzugehen und ohne Angst da reinzugehen, zu sagen, ich habe eh nichts zu verlieren, das ist eigentlich das beste Mindset.
Genau, aber so ist es ja. Was kannst du verlieren? Weißt du, das ist ja, du hast nichts zu verlieren, außer dass sie sagen, hey, ist eine nette Idee, aber brauchen wir nicht. Oder geht erst einmal nochmal in die Bastelarbeit und macht das mal fertig und kommt dann wieder. Ja. Aber wenn dein Gegenüber das nötige Vorstellungsvermögen auch hat und wenn du es gut präsentierst vor allem, als ob es echt aussehen würde, weißt du, das geht ja alles heutzutage, dann kannst du da die Vorstellungskraft auch anlocken sozusagen. Aber wie kamen wir dazu? Ey, ich glaube, wir hatten über Netzwerk, hatte irgendjemand Kontakt zu irgendjemandem da rein und dann haben wir einfach einen Termin ausgemacht und sind dann halt da reinmarschiert, weil wir halt auch gesagt haben, ey, verlieren können wir nichts. Ja. Wir starten jetzt einfach mal durch. Und so ging es dann los im Endeffekt und hatten dann aber echt am Anfang Schwierigkeiten, weil wir auch gebootstrapped waren, also komplett Eigenkapital finanziert, auch für dieses Startup, weil es uns wichtig war, die Hoheit immer zu haben, vor allem am Anfang über strategische Entscheidungen etc. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, Venture Capital aufzunehmen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wir wollten erst ein gesundes Business aufbauen, um dann in einer höheren Verhandlungsposition sein zu können sozusagen. Und dann waren wir in der Situation, dass wir gesehen haben, hey, die Plattform, die wir eigentlich im Kopf hatten, kinoheld.de, sollte sowas wie Lieferheld werden. Weißt du, wo alle Kinos drauf sind, wo du drauf gehst, dir dein Kino aussuchst, dann dein Kinoticket buchst und dann sozusagen ins Kino gehst. Das Schwierige war aber, dass die Kosten für einen User, um ihn auf die Plattform zu holen, sehr hoch waren. Also man sagt, die Customer Acquisition Costs, kurz CAC, waren relativ hoch und wir mussten den relativ oft drehen, bis der profitabel wird, der Kunde. Und so waren wir dann bei einem unserer Kinos in Berlin, Partnerkinos, und wir waren am Anfang nur mit Arthouse-Kinos unterwegs, was super war, weil Arthouse-Kinos schon mal vom Wesen ganz andere Menschen sind. Die sind ein bisschen künstlerischer und die haben vor allem oft auch nicht so viel Geld jetzt, um in Software zu investieren. Und Kinoheld war und ist für den Kinobetreiber immer kostenlos. Deswegen war das eine erste tolle Zielgruppe für uns. Mhm. Und dann standen wir da und haben eben die Software gerade implementiert bei denen und dann meinte die Betreiberin zu mir, hey Bernhard, sau cool, was ihr mit Kinoheld macht, aber ey, schau dir mal unsere Website an, die sieht aus wie vor 20 Jahren und so sah sie leider auch aus. Mhm. Und ich in meinem so, yeah, let's do it, so, hey, kein Problem, wir bauen euch einen Shop. Und neben mir standen meine IT-Kollegen, die mich nur ansahen und meinten so, ey, Bernhard, bist du nicht total bescheuert? Das müssen wir erstmal prüfen. Du kannst nicht hier einfach irgendwas verkaufen. Und ich war halt voll im Sales-Modus. So, ja klar, das bauen wir euch und kriegen wir hin, kein Problem. Aber dieser wieder All-In-Step war ganz ein wichtiger Step, weil dadurch haben wir sozusagen unsere Shop-Systeme entwickelt, die wir auf den Kino-Webseiten implementiert haben, im Design der Kinos, immer in der Kino-CI. Und dadurch waren wir, ab diesem Zeitpunkt waren wir ganz tief in der Kino-DNA drin, weil wo geht der Kinobesucher denn hin, wenn er sich über einen Kinofilm informiert? Ja, auf die Kino-Website natürlich. Mhm. Und was bei uns dann passiert ist, wir hatten unsere Software bei den Kinos drauf und haben uns diese Marketingkosten gespart, die echt davor hoch waren. Und auf einmal hatten wir keine mehr. Und dann war unser Tipping Point erreicht. Und auf einmal hatten wir so ein richtiges Bam-Wachstum drin. Mega. Und ab da ging es dann mit Kino wirklich durch die Decke. Wir haben Sales wirklich skaliert, neue Mitarbeiter eingestellt und wurden dann innerhalb von 2 Jahren deutscher Marktführer mit Kinoheld im Bereich Online- und Mobile-Ticketing, eben im Kinobereich, und haben jetzt in 2018 die Firma an den zweitgrößten Tickethändler der Welt, an CTS Eventim, verkauft und haben einen Exit gemacht sozusagen.
Ja, das hatte ich gesehen. Mega. Magst du noch einmal kurz sagen, wie lang war so die Zeitspanne zwischen dem, ihr habt gegründet und zack, ist es richtig abgegangen?
Also so mit gegründet und richtig abgegangen waren es so 1,5 Jahre, 2 Jahre circa. Mhm. Davor war sehr viel Fleißarbeit, sehr viel Rollercoaster, Achterbahnfahrt. Ja. Das war, was dann an einem Tag war alles mega und an einem Tag war wieder alles scheiße, weil beim besagten Flyer, wo wir waren, hey, wir waren Best Friends erstmal. Mhm. Und deswegen kann ich auch den Namen nicht sagen, aber wir hatten eigentlich eine Kooperation stehen und wir dachten uns, yes, sehr cool. Es geht ja sofort durch die Decke. Wir haben gerade gegründet, noch nicht mal das Produkt fertig. Und hier haben wir schon diese fertig coole Kooperation mit diesem krassen Brand, der weltweit wirklich der größte eigentlich ist. Mhm. Und auf einmal am nächsten Tag, und da kam schon wieder so ein Fuck-up, weißt du, es war so, für den wir wussten noch nicht warum, kam auf einmal so ein Schreiben beziehungsweise ein Anruf von einem unserer Partner-Kinos, einem der großen, der Big Five sozusagen von den Kinoketten, meinte, hey Jungs, ich kann leider nicht mit euch zusammenarbeiten, weil ich habe gerade ein Schreiben auf den Tisch gekriegt und da steht drin, solltet ihr mit Kino zusammenarbeiten, dann bekommt ihr nie wieder Filme von uns für die nächsten x Jahre. Und wir so, what the fuck, was ist gerade passiert? Wir dachten eigentlich, wir sind hier Best Friends und wir haben eine Kooperation, aber auf einmal waren wir keine Friends mehr und wir waren halt wirklich, es waren Feinde sozusagen, weißt du? Und das war aber für uns dann auch nochmal ein ganz wichtiger Ansporn, sozusagen, okay, jetzt erst recht. Jetzt zeigen wir es euch allen.
Passt. Ich habe jetzt gleich 3 Fragen. Ich muss mal gucken, ob ich die jetzt noch alle zusammenkriege. Ich würde ganz gerne starten mit der Frage, so diese 1,5, 2 Jahre, ne? Als ihr jetzt zum Beispiel also auch wirklich noch nicht davon leben konntet. Kann ich mir das so richtig vorstellen, ihr habt auch irgendwie mit 5 Mann in einer Wohnung gewohnt oder wie habt ihr euch da finanziert? War das halt auch irgendwie, dass ihr was angespart hattet? Weil das ist für viele, glaube ich, so dieses, was so unvorstellbar ist. Ich kann mit meinem Startup noch nicht viel Geld verdienen. Querfinanziere ich mich oder lebe ich halt eben von Ersparnissen? Wie war das bei euch?
Oh Gott, ich will euch jetzt nicht schocken, aber es war tatsächlich so, ich hab mein komplettes Geld bei Stylester verloren. Das waren, ich glaube, so 25.000 oder 30.000 Euro. Also echt viel, viel, viel Geld. Das war alles, was ich hatte, jemals mir angespart hatte, weil ich wusste schon irgendwie damals, ich brauche irgendwann das Geld. Ich habe mir damals kein Auto gekauft, ich habe kein crazy Stuff gemacht. Ich hatte das und ich wusste, ich brauche es irgendwann mal. Und da habe ich es gebraucht, aber dann war es leider weg. Und wir haben aber schon wieder neu gegründet und wir waren wieder bootstrapped. Und ich hatte sozusagen, es hätte eigentlich gar nicht schlechter sein können, also die Umstände, weil quasi was Neues gegründet, ohne finanzielle Mittel, zum Glück keine Schulden, aber keine finanziellen Mittel. Und der ein oder andere kennt die Situation in München. Ey, es ist einfach echt richtig teuer hier. Ja. Wohnungspreise, Lebenshaltungskosten etc. Also musste ich, wohl oder übel, dann wieder den gleichen Weg gehen, den ich damals schon gegangen bin. Und ich habe wieder Beratung gemacht nebenbei. Weil wenn du was wirklich willst, dann findest du immer irgendwie einen Weg, um dich zu finanzieren. Und so hatte ich halt auf einmal wieder zwei Beratungskunden, die ich halt nebenbei irgendwie noch neben Kinoheld halt beraten habe und dadurch mich halt finanziert habe. Ja. Und Nathalie, ich sag's ja, unser Office, es war ein richtig kleiner Raum in einem Coworkspace beziehungsweise in so einem Incubator. Und wir haben den eingerichtet für 5 Leute mit 150 Euro IKEA-Resterampe. Wir hatten unterschiedlich hohe Tische. Wir hatten du kannst dir nicht vorstellen, die Stühle waren so crappy, es ging nicht crappier. Also es war, dieses Büro sah aus, aber wir waren happy. Weißt du, wir waren happy, weil wir wussten, das ist unser Office, das sind unsere Büromöbel und das ist unsere Firma. Und die sieht jetzt halt erstmal so aus, aber das wird ein großes Ding. Ja. Und alle waren auf dieser Mission unterwegs und das war das Wichtigste.
Mega. Ja, ich sage immer so gerne, das sage ich fast in jedem Interview, dieses etwas Eigenes zu kreieren, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und wenn du da hinkommst, etwas Eigenes zu kreieren, wo du weißt, das schafft hier einen Mehrwert, das hilft ja in eurem Fall auch enorm oder hat in eurem Fall enorm den Kinos auch geholfen, macht das für die Menschen, die da eben Tickets gebucht haben, sehr, sehr viel einfacher gemacht. Und das zu spüren, zu merken, deine Idee, dass das du dir irgendwann mal in den Kopf gesetzt hast, das kommt halt an bei den Menschen. Das ist unbeschreiblich, oder?
Ja, das stimmt. Ja. Absolut.
Ja, sehr cool. Also so hatte ich mir das auch vorgestellt, so richtig Startup-like bei euch. Ihr habt erstmal halt auch einfach verzichtet und eingezahlt, bis es dann irgendwann mal sich wieder ausgezahlt hat. Sehr, sehr spannend. Okay, jetzt warte, die zwei anderen Fragen sind mir jetzt gerade entfallen. ihr habt dann Exit gemacht und wie ging es dann weiter? Weil ich meine, jetzt stehst du ja gerade an einem Punkt, du veröffentlichst jetzt nächste Woche dein Buch oder je nachdem, wann das Interview jetzt rauskommt, wird es wahrscheinlich schon veröffentlicht sein. Erzähl doch mal, wie ging es dann bei dir weiter und wann hast du dich auch so entschlossen? Genau, das ist das auch nochmal, das war eine Frage, die ich hatte. Wann hast du tatsächlich so den Switch gehabt zu, ich gebe mein Wissen weiter im Bereich Startup-Gründen und diese Startup-Hacks, wann kam so der Switch, ich möchte das, was ich alles erlebt habe, muss ich anderen zugänglich machen, damit die vielleicht nicht dieselben Fehler machen wie ich. Also so ist es bei mir, dass ich das super gerne alles weitergebe, weil ich weiß, hey, ich kann andere davor bewahren, was ich so falsch gemacht habe.
Ja, absolut. Es war einfach so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich habe so viele spannende Menschen in meinem Netzwerk, die so viel, so krasse Erlebnisse schon hatten und so viel Insights schon gesammelt haben mittlerweile, die schon so viele Fehler auch gemacht haben, die, wie du es eben sagst, die andere nicht unbedingt noch mal ein zweites Mal machen müssen. Und so habe ich dann einfach mal losgelegt und habe gesagt so, hey, okay, dann starte ich halt einfach mal den Podcast, weil ich damals halt für mich überlegt habe, wie erreiche ich die Menschen am besten, vielleicht auch, um ihnen nicht zu viel Zeit abzuzwicken sozusagen, weißt du, jetzt irgendwie schon mit einem großen Blog oder whatever, wie kann ich ihnen ganz leicht dieses Wissen vermitteln? Und so kam ich eben auf den Podcast dann, damals vor 2 Jahren oder so. Und ich habe das schon in der Beratung gemerkt, im Consulting, dass mir das mega Spaß macht, einfach anderen zu helfen bei ihren Herausforderungen. Und so bin ich dann auch direkt nach dem Exit sozusagen, also der Exit war so ein Earnout, ein längerer, wie es halt immer ist. Du verkaufst ja deine Company so, hey, hier, nimm mal, okay, hier ist da ganz viel Geld, ciao. Ja. Das ist ja immer ein relativ langer Prozess. Und ich habe damals für mich die Chance dann auch genutzt, als wir sozusagen, als alles unterschrieben war, zu sagen, hey, okay, weißt du, ich habe da 3 Jahre lang Sales gemacht sozusagen. Und Sales ist halt, wenn du eine Software hast, machst eigentlich jeden Tag das Gleiche. Du telefonierst, du fährst zu Terminen und verkaufst halt dieses Produkt. Da waren dann immer natürlich ein paar neue Sachen dabei. Aber für mich als kreativen Menschen, was ich liebe, ist Dinge zu erschaffen, Dinge zu bauen, Dinge, diesen Prozess halt zu durchleben.
Ja.
Dann habe ich für mich einfach die Chance damals genutzt und gesagt, so, hey, okay, dann gehe ich jetzt aus dem Operativen raus, bleib natürlich noch strategisch und als Shareholder da, aber Operations gebe ich ab sozusagen an die Mitarbeiter, die ich da auch schon damals aufgebaut habe und bin dann Vollzeit in die Beratung eingestiegen. Habe dann für Daimler ganz viel gemacht, habe für die Boston Consulting Group, für den Bereich Digital Ventures viel gemacht. Immer im Bereich Business Development, im Bereich Sales auch oft, Online-Marketing, also dieses ganze Thema Growth-Hacking auch mit drin. Und so kam ich dann auch zu meinem Podcast, weißt du, zum Thema Growth-Hacking und Growth-Hacks und Hacks einfach.
Ja.
Weil ich das einfach mega spannend finde, was für spannende Kniffe sozusagen andere Unternehmer angewendet haben, die dann wirklich einen Impact hatten bei denen in der Company.
Ja.
Und dieses Thema fand ich einfach von, das hat mich so mitgerissen damals, dass ich gesagt habe, hey, das wird jetzt mein Main Topic für den Podcast.
Ja.
Und so ist dann dieser Podcast irgendwie total ausgeartet. Es war nie geplant, dass ich dann irgendwie jede Woche ein Interview mache und so. Und ich meine, du kennst es ja, Nathalie. Das kostet echt alles ganz schön viel Zeit und viel Herzblut. Und man gibt sehr viel rein und man will auch erstmal gar nichts. Also ich verlange auch gar nichts von jemand anderem. Ich will eigentlich nur, dass er den Podcast sich anhört idealerweise und einen Aha-Effekt mitnimmt für sich. Wo er einfach sagt, cool, die halbe Stunde, die ich jetzt investiert habe, die war gut investiert, weil ich habe was gelernt.
Ja.
Das ist eigentlich immer mein oberstes Ziel mit dem Content, den ich da rausgebe.
Ja.
Und aus diesen ganzen Podcast-Interviews, und mittlerweile sind es, glaube ich, irgendwie so 80 oder so, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, ich saß in Südafrika, ich liebe Wellenreiten, ich liebe es Meer sowieso, weil das schafft in mir immer so eine totale Ruhe. Es gibt echt wenige Dinge, die mich runterbringen, aber das Meer schafft das total krass. Und wenn ich dann noch auf einem Surfbrett im Line-Up draußen sitze und einfach so auf den Horizont und auf die Wellen gucke, das gibt nichts Schöneres für mich sozusagen.
Ja.
Und ich saß dann eben in Kapstadt mit meiner Familie und habe gerade wieder ein Podcast-Interview gemacht mit einem echt super spannenden Unternehmer aus Kapstadt und dachte mir dann, hey, warte mal, wie schaffst du es jetzt, dass du noch mehr Menschen erreichst mit deinem Content außerhalb von dieser Audio-Bubble sozusagen?
Ja.
Weißt du, das war so, okay, dann schreibe ich ein Buch. Ja, genau, du schreibst ein Buch. Geiler Plan. So, und so, wie ich halt bin, all in.
Okay,
ich schreibe ein Buch. Und just in dem Moment, das war wieder so ein Higher-Level-Ding, scroll ich durch meinen Instagram-Feed und hier aus einem Coworking-Space München, in dem ich jetzt auch gerade sitze, die Betreiberin stellt manchmal ihre Coworker vor, ihre Mates. Der Coworking-Space heißt Mates. Und dann war da das Bild von Marc. Und Marc war halt zufälligerweise Buchagent. Und ich so, hey, that's it. Den Typen schreibe ich an und ich habe Marc über Instagram eine Message geschickt, so, hey Marc, hey, ist der Bernhard, du, ich habe hier den Podcast-Content und ich würde gerne ein Buch draus machen. Wie findest du das? Und er zurückgeschrieben meinte, hey Bernhard, geile Idee, lass uns treffen.
Hammer.
Und zack, irgendwie ein halbes Jahr später hatten wir einen Deal mit einem Verlag und Exposé war geschrieben und das erste Kapitel sozusagen. Und dann hat es insgesamt jetzt 4 Monate gedauert, so vom Prozess her. Also ich habe wirklich vollen Fokus drauf gegeben, nochmal nebenbei zu allen anderen Dingen natürlich, aber mir immer die Zeit auch genommen und habe in 4 Monaten jetzt dieses Buch geschrieben, Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, und habe die 20 besten Hacks meiner Podcast-Gäste in Porträts niedergeschrieben sozusagen, mit Handlungsempfehlungen, mit ihren größten Fails und Fuck-Ups, was die entscheidenden Momente auch in ihrem Leben waren als Unternehmer, die Aha-Momente sozusagen, die besten Tipps, sie haben ihre Morgenroutinen, also alles wirklich zusammengepackt. Und das Spannende ist am Ende, dass es sich halt wie eine Geschichte liest. Weißt du, es ist sehr viel Storytelling. Es sind einzelne Geschichten der Unternehmer mit aber Aha-Effekten und Handlungsempfehlungen. Und das macht, glaube ich, das Buch so spannend.
Super cool. Da komme ich gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurück auf dein Buch. Ich finde es gerade so spannend, was du alles erzählst. Ich möchte noch mal einen Schritt gerade zurückgehen. Und zwar darauf, was ich merke halt, du brennst halt total. Du sagst auch so dieses das rauszugeben, Menschen damit irgendwie einen Content zu kreieren, den sie konsumieren können und davon auch lernen können. Das merkt man dir einfach an, dass du das mit sehr viel Herzblut machst und dass du auch sehr viel vertraust. Du sagst halt dieses Higher-Level-Ding, du bist einfach mega fasziniert davon und alles kommt auf einmal von Step by Step, sag ich mal, guckst du, setzt dir was in den Kopf und am nächsten Tag hast du irgendwie ein Message oder siehst was und sagst, hey, ich möchte, das geht genau in die richtige Richtung. Ist das, wenn ich jetzt so fragen würde, was ist, denkst du, sind so die Erfolgsgeheimnisse von erfolgreichen Unternehmern? Meinst du, es ist auch ein bisschen so diese Leichtigkeit, alles so ein bisschen zu sehen, also ich weiß, dass es auch hart sein kann und ich habe auch viele Interviewpartner gehabt, die gesagt haben, hey, Nathalie, es gibt auch eine Kehrseite des Unternehmertums und davon hattest du ja eben jetzt auch schon so ein bisschen berichtet, aber würdest du sagen, dass so das ein Teil ist, einmal diese All-In-Mentalität und zweitens so dieses einfach auch ein bisschen ins Vertrauen gehen und den ganzen Prozess mal zu genießen. Vielleicht hast du noch ein Erfolgsgeheimnis.
Es ist schon genauso, wie du es sagst, Nathalie. Ich sehe das Ganze erst so einen großen Spielplatz an, weißt du, wo man als Unternehmer einfach tätig sein darf, wo man einfach sich austoben kann sozusagen. Weil, hey, ganz im Ernst, was soll schon passieren? Ja. Wenn du mit irgendwas scheiterst, wen interessiert es? Es interessiert niemanden. Es ist wirklich so random einfach nur. Ja, es ist natürlich ein Rückschlag, und es ist schwierig, damit umzugehen, aber man gewöhnt sich dran. Wir sind ein Gewöhnungstier am Ende. Weißt du, wir gewöhnen uns an solche Dinge. Und es ist wieder wirklich nur das Thema Mindset. Du musst dir einfach im Vorhinein im Klaren sein, wenn ich etwas Neues starte, dann ist die Chance relativ groß, dass es vielleicht nicht klappt. Mhm. Und wenn du mit diesem Mindset dran gehst, dann weißt du schon, okay, ja, da hängt jetzt nicht dein ganzes Leben dran. Das ist ein Quatsch, tut's gar nicht. Schau mal, wir sind hier, wir haben so einen großen Luxus in Deutschland. Es gibt so viele Netze, die dich auffangen. Alleine schon dein familiäres Netz und die sozialen Netzwerke, Netze, die es gibt sozusagen. Mhm. Es kann nichts passieren am Ende. Ja, es ist eine Enttäuschung und ja, damit muss man umgehen. Und ja, die hatte ich auch und ich hatte die auch sehr schlimm. Diese Kehrseite kenne ich auch. Also wirklich, sowas nimmt einen natürlich mit, dieses Achterbahnfahren. Weißt du, diese Ups und Downs die ganze Zeit. Man lernt damit umzugehen. Aber ja, mich hat es auch volle Breitseite erwischt und mir ging es eine Zeit lang auch gar nicht gut. Total. Mhm. Das ist jetzt, vielleicht kommt es rüber so, hey, der Bernhard voll happy und immer total so am Machen und Tun. Aber hey, ich hatte auch eine Zeit, da ging es mir richtig schlecht und meine Beziehung ist in die Brüche gegangen. Das war da, ich habe mein ganzes Geld verloren. Auf einmal war meine Beziehung auch noch weg. Ich war echt so, fuck, was mache ich eigentlich hier? Was ist los mit dir? Warum hast du damals deinen Job aufgegeben? Total dumm. Aber es war das Beste, was ich damals machen konnte.
Das hat dich wahrscheinlich auch weiter angetrieben, richtig?
Genau, ganz, ganz genau. Und ich glaube einfach, dass es diese Leichtigkeit ist. Weißt du, du musst da cool rangehen an die Sache. Ja. Du musst da einfach schon mit einem Glaubenssatz auch drangehen. Erstens musst du natürlich an dich glauben, was du machst, wie du rangehst. Weil wenn du nicht an dich glaubst, wie sollen denn alle anderen an dich glauben? Okay. Das ist schon mal das Erste. Wie willst du andere dann von deiner Vision überzeugen? Weil das ist eigentlich das Allerwichtigste. Die wichtigste Eigenschaft eines Gründers ist, dass er andere Menschen von seiner Vision überzeugen kann. Vor allem am Anfang. Du musst ja deinen Tribe versammeln, du musst deine Community um dich herum bauen, du musst deine ersten Follower, und mit Follower meine ich jetzt nicht Social-Media-Follower, sondern Mitarbeiter sozusagen, die dir folgen, aufbauen. Du musst wirklich ein Visionär sein und du musst selbst diese Vision auch vorleben. Und du musst sie selbst natürlich auch im Kopf haben. Du musst wissen, wo will ich denn überhaupt hin mit meiner eigenen Story? Was will ich auf diesem Planeten bewegen?
Ja, spannend. Richtig, richtig cool, Bernhard. Und jetzt ist so die Frage, die ich mir sehr, sehr häufig stelle. Glaubst du, dass das erlernbar ist, dass dieses unternehmerische Denken und Handeln, dieses Mindset, dass das erlernbar ist? Oder bist du der Meinung, okay, nee, Unternehmer sind geboren, es gibt dieses in der, ja, bei uns jetzt auch, gerade auch in der Forschung gibt es so diese Diskussion, es gibt ein Unternehmer-Gen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Was würdest du dazu sagen?
Ich glaube nicht, weil ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht so ist, weil ich wurde auch nicht als Unternehmer geboren. Ganz im Gegenteil. Meine Eltern waren beides Angestellte. Meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Unser Vater hat uns relativ im Stich lassen. Also es waren alles nicht die idealen Voraussetzungen sozusagen, um dann später mal Unternehmer zu werden. Also gar nicht. Mhm. Und ich glaube einfach, dass man kann sich das sehr gut aneignen, beziehungsweise entwickelt sich sowas auch über einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, so Themen wie Sport sind ganz ein wichtiger Punkt, weil als Athlet oder als Sport, wenn du viel Sport treibst, kommt immer darauf an, welchen Sport, entwickelst du einen gewissen Ehrgeiz. Mhm. Und Ehrgeiz ist, glaube ich, einer der Grundelemente eines Unternehmers, diesen Ehrgeiz zu haben, etwas bewegen zu wollen, etwas erschaffen zu wollen. Und da musst du halt einfach dranbleiben. Mhm. Und auch wenn du mal hinfällst oder nicht das Tor triffst oder nicht, keine Ahnung, das Ass gleich schlägst, dann musst du halt wieder den Tennisschläger in die Hand nehmen und es nochmal probieren. Und so ist es halt im Unternehmertum auch. Deswegen, ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die Weichen dafür stellen, schon früh. Also eben wie zum Beispiel Sport, dass da auch das Umfeld auch schon so ein bisschen die Weichen dafür stellt einfach. Aber ich glaube nicht, dass es sowas wie, also es kann sein, dass es sowas gibt wie ein Unternehmergen. Also wenn du in einer Unternehmerfamilie reingeboren bist, dann natürlich siehst du das schon von früh auf, wie das funktioniert alles. Dann fällt es dir leichter. Aber auch als jemand, der komplett nichts damit am Hut hat, der kann genauso erfolgreich als Unternehmer durchstarten.
Sehr cool. Ja, Leute, wenn ihr das jetzt hier hört und ihr kommt nicht aus einer Unternehmerfamilie, die Hoffnung nicht aufgeben. Ich denke auch, dass das Unternehmer-Mindset sehr, sehr gut auch erlernt werden kann. Und ich meine, so wie es bei dir, wie ich es jetzt ausgehört habe, hat es bei dir ja auch durch Vorbilder angefangen. Du hast halt Startups beobachtet, du hast gesehen, du warst viel mit ihnen zusammen, hast gesehen, okay, das möchte ich auch. Ich möchte auch so eine geile Idee haben. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon quatschen. Ich könnte auch noch Stunden quatschen. Ich will gleich auch noch mal ganz kurz auf deinen Accelerator zu sprechen kommen. Aber vielleicht können wir den Bogen so schlagen, dass du damals ja so ein bisschen die Idee im Kopf hattest, ich möchte ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen gründen. Ne? Also erstmal so ein bisschen wie viele auch so dieses Geld, den Geldfaktor im Kopf hatten. Und jetzt, wenn ich dich jetzt so vor mir sehe und mit dir spreche, wirkst du sehr, sehr geerdet oder wirkst so, als hast du richtig Lust, auch andere Startups groß zu machen. Also du hast eine größere Vision. Wann war so der Switch? Wann ist dir klar geworden, okay, ich mache hier das Ganze nicht nur fürs Geld, sondern es gibt auch etwas, was noch viel erfüllender ist?
Ich glaube, der wichtige Punkt war damals, Nathalie, während des Switches sozusagen von Styleset zu Kinoheld, hatte ich das große Glück, dass ich einen Mentor hatte, der mir immer zur Seite stand und der mir extrem geholfen hat bei diesen ganzen Entscheidungen, die ich damals treffen musste. Und jetzt im Recap sozusagen, wenn ich daran zurückdenke, hätte ich diesen Menschen nicht gehabt, dann wäre wahrscheinlich alles irgendwie anders gelaufen. Mhm. Keine Ahnung, ob es positiv gewesen wäre oder schlechter. Ich weiß nicht, ich vermute, dass es nicht so gut gelaufen wäre, weil ich konnte da wirklich auf Wissen zurückgreifen, das ich einfach noch nicht hatte. Woher auch? Ich habe es noch nie gemacht, so wie es mir geht. Und das war tatsächlich wirklich mein größter Antrieb sozusagen, jetzt das, was ich damals genießen durfte, jetzt anderen Menschen zugänglich zu machen, die auch gerade an dem Schritt sind, weil sie ihr Unternehmen gegründet haben, ihr erstes Produkt auf dem Markt vielleicht haben, ihre Dienstleistung auf dem Markt haben, also schon sozusagen live sind mit ihrem Produkt, aber ihnen fehlt einfach noch das Netzwerk an diesen Mentoren, die wirklich halt exzellent sind in den Bereichen, was sie tun, weil sie es schon selbst gemacht haben, weil sie selber Gründer waren, Multimillion-Dollar-Exits gemacht haben, auch schon sich perfekt mit Venture Capital auskennen oder perfekt im Sales auskennen, im Online-Marketing, zum Thema Mindset, zum Thema HR, PR, whatever. Und da habe ich wirklich für mich gesehen oder für mich erkannt, anderen zu helfen in der Situation und die vor allem wachsen zu sehen, das ist so ein krass geiles Gefühl. Also man kann es nur sagen, das ist so ein geiles Gefühl, das kann kein Geld der Welt irgendwie aufrunden, geht gar nicht, wenn du siehst, dass da jemand, der noch irgendwo klein war, auf einmal über sich hinaus wächst und auf einmal eine Company aufzieht, die auf einmal wahnsinnige Umsätze macht, dauernd in den Medien ist und der Gründer einfach auch sich wie so ein Schmetterling, weißt du, von der Raupe auf einmal zu so einem krass schönen Schmetterling entwickelt und total stolz seine Company präsentiert. Sowas treibt mich an und das finde ich so cool. Genau aus dem Grund habe ich eben den Startup Hacks Accelerator gegründet, wo ich die besten Mentoren aus meinem Netzwerk versammle und die besten Experten eben zu den Bereichen Sales, also Telesales, Sales, wo ich ja auch lange Zeit verbracht habe sozusagen, Online-Marketing, Funnels, PR, HR, Mindset, Design Thinking, Meditation natürlich auch, also diese ganzen Dinge vereine sozusagen, damit du das bestmöglichste Netzwerk hast, um dein Startup wirklich zu einer profitablen Wachstumsmaschine zu machen, die nicht mehr aufzuhalten ist, die einfach nur durch die Decke geht.
Hammer, sehr cool. Erzähl mal, wann wird das Ganze gestartet, gelauncht und wenn jetzt jemand Accelerator noch nie gehört hat, wie läuft das genau ab? Also das, ich weiß, ich komme da jetzt mit Mentoren zusammen, mit Menschen, die irgendwo Experten sind in ihrem Gebiet, aber magst du mal ganz kurz berichten, wie das so bei dir aussehen wird? Und wie natürlich auch, wie man dann in Kontakt treten kann, wenn man jetzt sagt, hey, ich erkenne mich wieder, ich will unbedingt Teil davon sein.
Ja, sehr gerne. Du, der Accelerator geht am 17.04. live sozusagen mit dem Buchlaunch, also das Buch Startup Hacks, das Unternehmen wirklich voranbringt, geht auch am 17.04., wird es veröffentlicht und zeitgleich geht der Accelerator auch live sozusagen, weil er wird im Buch auch erwähnt sozusagen. Und man kann sich darauf bewerben. Ein Accelerator, also für dich, lieber Zuhörer, wenn du noch nicht weißt, was ein Accelerator ist, es gibt eigentlich zwei Programme für ein Startup sozusagen am Anfang. Es gibt einen Inkubator und einen Accelerator. Der Inkubator sozusagen, das ist der Brutkasten. Da entstehen Ideen, da entwickelt man vielleicht auch erst seine Idee und da geht man die ersten Schritte. Der Accelerator setzt dann direkt danach sozusagen an, wenn du die Idee schon hast, wenn du weißt, was du machen möchtest, wenn du vielleicht auch schon dein erstes Produkt gebaut hast, also vielleicht eine erste Website oder eine erste kleine App schon hast oder ein physisches Produkt oder eine Dienstleistung, dann ist der Accelerator sozusagen dein Beschleuniger. Das ist wie so eine Kerosineinspritzung sozusagen, weil du Zugriff auf Menschen hast, die dich in deinem Tun extrem weiterbringen können. Eben durch Sachen, die sie schon selbst in der Praxis gemacht haben, eben die Mentoren, die Experten, die aus den jeweiligen Bereichen kommen und die dir genau ihre besten Strategien weitergeben, mit denen du dann, die du dann für dein Startup anwenden kannst, für dein Unternehmen, um da eben dann exorbitant zu wachsen. Nicht nur über dich selbst hinaus, sondern natürlich auch, was die Umsätze angeht, was die Reichweite angeht, was die Bekanntheit angeht. Und das ist halt einfach am Anfang einfach immer schwer. Mhm. Ohne Netzwerk fällt es uns allen immer schwer. Aber jetzt dann eben diesen Zugriff zu haben auf dieses Netzwerk an hochkarätigen Menschen. Also es sind wirklich wahnsinnig tolle Menschen dabei. Alleine letzte Woche war Chris da. Chris ist ein sehr guter Freund von mir, ein Business Angel und Venture Capitalist aus München hier. Der hat zum Beispiel in Australien den größten Online-Preisvergleich gegründet. GetPrice hieß die Firma damals und hat die damals an Rupert Murdoch verkauft, also an einen der Medienmogule sozusagen. Und der alleine vereint schon so viel Wissen, wie du an Kapital kommst. Vielleicht, wenn du jetzt deine erste Seed-Runde drehen möchtest, also wenn du dein erstes, deine erste Finanzierung einsammeln möchtest, dann kann er dir genau sagen, hey, das solltest du so und so machen. Mhm. Geh dahin, wende dich an diese Menschen etc.
Ja.
Und der Accelerator ist im Endeffekt so aufgebaut, ganz kurz noch, damit ihr auch Bescheid wisst, wie das Ding aufgebaut ist am Ende. Also der Accelerator ist so aufgebaut, dass es digitalen Content gibt, also es ist eine E-Learning-Plattform sozusagen, wo du den ersten Content konsumierst und dich dadurch schon mal fortbildest. Aber dann gibt es noch on top sozusagen Slack- und Facebook-Gruppen, wo du im direkten Austausch mit den Experten, mit den Mentoren, mit den anderen Teilnehmern bist und dann on top noch sozusagen live Q&A-Calls, wo du dich dann austauscht mit den Mentoren, mit den Experten über die jeweiligen Herausforderungen, die du hast. Also wenn du den Content jetzt nicht gleich umsetzen kannst zum Beispiel, wenn es eine Taktik gibt, die ist dir total klar, aber du weißt nicht, wie du sie auf dein Business ummünzen sollst, weil es vielleicht ein bisschen entfernt ist, weil du vielleicht was anderes machst, dann sind eben diese Live-Q&A-Calls da, um dir zu helfen, wie das Ganze funktioniert, damit du es umsetzen kannst.
Mega geil. Ja, ich kenne das online jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Ich kenne Accelerators halt oder Programme so, dass man tatsächlich auch vor Ort sein muss. Aber so ist es halt mega. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie kann ich jetzt dann in Kontakt treten mit dir oder wie kann ich da teil sein? Hast du eine Website? Gibt es da irgendwie Informationen, die du noch hast? Ja, muss ich einfach nur bei Social Media so ein bisschen Ausschau halten.
Ja, auch, ja. Also ihr findet mich natürlich unter meinem Namen Bernhard Kahlheimer auf allen Plattformen, also auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook etc. Den Accelerator findet ihr unter startuphacks.de. Da findet ihr den Accelerator und da könnt ihr euch auch bewerben. Ich muss euch eins vorab schon mal sagen, der Bewerbungsprozess ist relativ hart. Wir nehmen wirklich nur sehr ausgewählte Startups, wo wir sehen, da können wir wirklich auch helfen, weil darum geht's ja. Wir wollen ja wirklich einen Impact haben. Wir wollen Value geben. Und wenn wir sehen, dass vielleicht der Unternehmer oder die Unternehmerin noch einen Step davor ist, dann nehmen wir die auch nicht an. Also der Auswahlprozess ist schon so, dass wirklich alle, die teilnehmen, auch wirklich daraus Value ziehen und wachsen können. Das ist uns ganz wichtig. Und ja, nicht nur einfach irgendein Programm verkaufen, weil wir jetzt die schnelle Mark machen wollen. Ja. Überhaupt gar nicht. Da geht es wirklich darum, dass alle zueinander passen und dass alle das Bestmöglichste aus dem Programm rausnehmen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Mich könnt ihr finden unter bernhardkahlheimer.com. Einfach, da ist meine Website, da findet ihr den Podcast, da findet ihr das Buch auch, also da findet ihr alles.
Mega, sehr, sehr cool. Und das garantiert natürlich auch euch, wenn ihr jetzt sagt, hey, das ist was für mich, dass dann die Leute, die auf die ihr da trefft, dass das auch einen gewissen Standard hat, ne? Also, dass man da auch irgendwo auf einem Level unterwegs ist, dass man sich gegenseitig supporten kann. Also, mega cool. Ja, also ich werde es auf jeden Fall alles in die Shownotes packen. Wenn du magst, dann, ich habe noch 1000 Fragen, also ich könnte wahrscheinlich noch Stunden mit dir sprechen. Auch so, du hattest gerade Morgenroutine angesprochen, ich merke halt, du bist auch in der persönlichen Weiterentwicklung unterwegs. Ich meine, an so einem Startup, das sage ich auch immer, wächst auch die eigene Persönlichkeit mit. Meine Frage wäre jetzt noch so gewesen, wo bist du denn an so Mindset-Themen? Bist du da automatisch über die Unternehmensgründung dran gekommen oder hast du schon recht früh angefangen? Ja, und ich habe ja meine Frage am Ende auch noch, dieses, warum bist du Unternehmer des eigenen Lebens? Vielleicht kannst du das so ein bisschen noch mit einbauen, wenn du magst, Bernhard. Aber sei ganz frei, ich frage dich jetzt noch einmal, wieso bist du Entrepreneur des eigenen Lebens?
Also ganz kurz noch, um deine Frage davor noch aufzugreifen, ja, diese ganzen Mindset-Themen, die habe ich mir wie so viele andere einfach über die richtigen Bücher angeeignet, ja, sozusagen. Ich lese sehr viel, also ich versuche tatsächlich ein Buch die Woche zu lesen, wenn ich es irgendwie unterkriege. Das ist ein bisschen schwieriger geworden, seitdem ich Papa bin, weil da ist immer viel Action noch nebenbei und es macht aber Spaß und es ist eine coole Action. Aber über Bücher kannst du ganz viel aufnehmen, dann dein Netzwerk natürlich, da, liebe Zuhörer, versammle die richtigen Menschen um dich herum. Nathalie, das hast du wahrscheinlich schon ganz oft gesagt, aber es ist einfach ganz ein wichtiger Punkt. Umgib dich mit den richtigen Menschen, die das Gleiche vom Leben wollen wie du, die das gleiche Mindset haben, die uplifting sind und die dich nicht runterziehen, sondern die dich bekräftigen in dem, was du tun möchtest und dich unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und ja, zu deiner letzten Frage. Ich habe so ein wirklich übergeordnetes Ziel in meinem Leben sozusagen. Und so lebt auch meine Frau, so lebe ich, so versuche ich auch meine Tochter auch aufzuziehen sozusagen, wobei das jetzt noch sehr früh ist, aber das ist so, eins der Ziele sozusagen, oder mein Ziel ist einfach, die maximale Freiheit durch das unternehmerische Leben zu haben. Mhm. Weil so bin ich Herr meiner eigenen Dinge. Weißt, ich bin von niemandem abhängig, außer natürlich von Kunden, von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist ganz was anderes, als wenn du jemanden über dir hast, der dich micromanagt, der dich runterdrückt die ganze Zeit und der dir irgendwelche Befehle gibt, die totaler Quatsch sind. Mhm. Und das wollte ich schon ganz früh nicht in meinem Leben. Und deswegen habe ich so als übergeordnetes Ziel in meinem Leben einfach diese maximale Freiheit sozusagen für mich, die ich halt, weil ich halt Unternehmer bin, deshalb bin ich auch damals Unternehmer geworden, dadurch halt auch umsetzen und ausleben kann. Wenn ich heute sage, boah, ich würde echt gerne nächste Woche surfen gehen, dann fahre ich nächste Woche nach Portugal, nimm meinen Laptop mit und arbeite von dort aus, aber gehe halt zweimal am Tag ins Wasser und reite ein paar Wellen.
Ja, absolut. Also absoluter Unternehmer, das ist nicht nur Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer, sondern auch Unternehmer des eigenen Lebens. Du hast es so schön gesagt, ich sage immer dieses Lebensrad, wenn du diese verschiedenen Bereiche im Leben hast, dann kannst du diese unternehmerische Freiheit eben auch im Beruflichen haben und aber auch in anderen Bereichen. Du bist selbstbestimmt in anderen Bereichen deines Lebens und dieses Unternehmerdasein ermöglicht dir eben auch in anderen Bereichen noch viel selbstbestimmter zu sein. Also richtig, richtig cool. Bernhard, hat super viel Spaß gemacht. Ich finde deine Story einfach richtig, richtig cool. Auch das Interview wäre jetzt einfach was Besonderes, weil wir deine Geschichte so ein bisschen abgegangen sind, deine Gründergeschichte und dann einfach zwischendurch mal Fragen angegangen sind, die für jeden hier, der zuhört, sicherlich sehr, sehr spannend und interessant sind. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute für jetzt den Buchlaunch, den Accelerator-Lounge und es wird sicher, sicher richtig, richtig cool und ich werde auch alles in die Shownotes packen, damit meine Zuhörerinnen und Zuhörer da alles auch nachschauen können. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Ah, Mann, Nathalie, mir hat's mega Spaß gemacht. Das war wirklich seit langem wieder so ein richtiges, so ein Gespräch, wo man eigentlich gar nicht aufhören will. Also ich könnte jetzt auch noch Ewigkeiten mit dir weitersprechen. Es hat echt mega Spaß gemacht. Du hast einen super Podcast. Ich finde deine Projekte, die du machst, super. Also von deinen Coachings bis hin zu deinem eigenen Startup. Ja. Finde ich wirklich klasse. Und ich kann es wirklich nur jedem sagen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du eine eigene Idee im Kopf hast, dann warte nicht zu lange, weil wir haben alle nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten, die uns zur Verfügung steht, um die umzusetzen, weil du wirst später mal dich viel mehr ärgern, es nicht gemacht zu haben, als wenn du es gemacht hast und es vielleicht nicht gleich geklappt hat.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Bis demnächst und schaut auch auf jeden Fall mal bei Bernhard im Podcast vorbei. Vielleicht, wenn ihr das hört, ist mein Interview bei Bernhard auch schon online. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Podcast. Startup Hacks heißt der. Ciao, Bernhard.
Ciao.